Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind nämlich wieder da und Jan ist auch da.
Ich bin auch da, in völlig neuem Setting, in hohen,
völlig unter hohen Setting. Decken.
Ja.
Also abgehobener könnte es kaum sein.
Das stimmt so nicht, das stimmt so nicht. Aber ich sag schon, der Trend geht zur Zweitburg, ne? Also
ja,
wir sprechen ja hier schon mal viel von
und zu fünf Meter hohen Decken.
Ja, und absolut. Jetzt spreche ich auch viel von der Burg Gehmen, wo ich jetzt wohne, als Burgkaplan. Also es war vor 2 Wochen hier die Einführung, ich bin eingezogen und habe jetzt die neuen Räume in Besitz genommen und finde mich noch so ein bisschen ein. Also ich schlafe noch nicht so gut, die Geräuschkulissen sind echt anders.
Ohrenstopfen, Jan, Ohrenstopfen.
Ja, das ist ja kein, das geht nicht ein Leben lang. Also ich kann mal für ein paar Tage Ohrenstopfen. Nein.
Aber nee, das seit Jahren, jede Nacht.
Ohrenstopfen?
Seit 10 Jahren mache ich das.
Das erklärt eine Menge.
Ich schlafe wie ein Baby. Ist ein Träumchen.
Ja. Jedenfalls bin ich jetzt hier und freue mich meines Lebens wirklich gut. Da.
Wunderbar. Ich freue mich
ein auch Bildungshaus. Meines
Lebens. Ich lutsche gerade ein Gummibärchen und ich freue mich auch meines Lebens und ich freue mich, dass du dich freust. Und ich, wie gesagt, ich finde das ein Traum, dass du auf einer Burg wohnst. Das erweitert meinen Besuchhorizont.
Herzlich willkommen. Ja, also was ist gerade in der Welt? Was könnte Thema sein? Ich habe heute Morgen was zugeschickt bekommen, was mich begeistert hat. Ich habe das weitergeleitet. Und zwar ein kurzer Clip. Also es ist irgendwie kurz nach dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft in der Fußball-WM diesen Jahres. Und es muss am Ende des Spiels, ich habe es mir auch angeguckt, lief im Hintergrund bei mir, es war ja wirklich ein Schützenfest. Mhm. Am Ende muss es einen Kreis gegeben haben, wo Spieler sich zusammengestellt haben, so die sich in den Arm genommen haben, keine Ahnung, vielleicht 10 Spieler aus beiden Mannschaften. Und dann wurde ein deutscher Spieler gefragt von einer Reporterin, was die da gemacht hätten. Und dann sagte er, ja, wir waren auf dem Platz, waren wir Gegner, aber nach dem Spiel sind wir ja doch irgendwie alle Christen, also die da wohl beisammen waren, waren offensichtlich irgendwie Christen. Und sie hätten ein kurzes Gebet gesprochen. Den Clip habe ich mir 3-mal angeguckt, weil ich dachte, ist das wahr? Ist das KI? Ist das wahr? Aber es sah sehr echt aus und passt ein bisschen auf Dinge, die ich in der Welt gerade wahrnehme, dass ich Menschen, die, also nicht nur Christinnen und Christen, auch andere Glaubensgemeinschaften, dass sie das mehr nach außen bringen, eher nach vorne tragen, dass sie einen Glauben haben oder was sie für einen Glauben haben. Und das fand ich irgendwie beeindruckend, weil es war im Sturme, ne, da waren die gerade verloren haben, da waren 2, 3 von denen, die gerade gewonnen hatten, und bei so einer WM, da geht's ja schon um was, dass sie sich zusammenstellen in so einem Kreis, noch auf dem Platz, also nicht hinterher in der Kabine oder hinterher, sondern noch auf dem Platz und eben, tja, ich hätte gerne Mäuschen gespielt, was da gebetet wurde oder wer das Wort gemacht hat oder ob da mehrere gesprochen haben, da wäre ich unfassbar neugierig, wie da kurz die Transzendenz, also die Existenz Gottes angesprochen worden ist. Und das hat dann mit einer großen Leichtigkeit, hat der Spieler, ich könnte ihn jetzt noch nicht mal benennen, namentlich.
Felix Niemcza heißt er. Er hat ein schönes Tor geschossen am Anfang.
Niemcza.
Oder Niemcza. N-M-E-C-H-A. Niemcza, glaube ich, so wird es ausgesprochen.
Eben jener hat er auf jeden Fall dieses Interview gegeben und das kurz erklärt. Und das fand ich toll.
Das ist wirklich sehr berührend. Ich finde das auch
sehr inspirierend.
Ist auch schön. Ich freue mich, also wenn man das Video sieht, wie die Leute von Curaçao da hinlaufen auch, ne? Also das heißt, dass sie sich wirklich eingeladen fühlen. Die kommen da, das ist nicht so ein, ach, mir kommt da mal hingedackelt, sondern die kommen da hingetribbelt, ne? Also wenn man mal auf Video guckst, richtig schön. Also eingeladen und da tippeln die dahin.
Ich habe es nicht gesehen, hat mein Clip nicht hergegeben. Also wer hat es wohl initiiert? Ist das sichtbar?
Das weiß ich nicht, aber das ist, das keine Ahnung. Aber das würde mich auch mal interessieren, aber allein diese Art und dass die dann auch so freuen, aber das ist die Mannschaft von Curaçao ist ja auch bekannt, also zumindest habe ich jetzt in den Berichterstattungen vorher gesehen, dass die sehr, sehr lebensfreundliche, lebensfrohe Mannschaft ist, die viel tanzen, viel Freude haben und anscheinend gefühlsvoll sind. So einfach, die zeigen einfach, dass sie jetzt glücklich sind. Und freuen sich ja eh wie bekloppt, dass sie jetzt auf der WM dabei sind als 150.000 Personen Start.
Verrückt, ja.
Ist ja schon abgefahren. Ja. Und allein diese Konstellation ist toll. Und dass man dann eben ein Schützenfest feiert, 7-1 gewinnt, aber dann trotzdem gemeinsam sagt, komm, es war doch irgendwie witzig. Ne, die einen freuen, die jetzt ein Tor geschossen haben gegen Deutschland, die anderen sagen, gut, dass wir durch Turnier gekommen sind, aber alle sind irgendwie dann. Und das finde ich, diese Bodenständigkeit, das finde ich schon sehr schön. Das ist wirklich berührend zu sehen.
Ja, und das irgendwie mit einem Dank und einem Gebet, also ein Gebet hat die Dimension von Danken, die Dimension von Bitten und die Dimension von getragen sein, Trost. Das ist super. Also, dass die direkt im Anschluss in der Lage waren, diesen Gedanken zu fassen und umzusetzen und sich zu treffen bei der Unterschiedlichkeit. Wie genial ist das? Also, die Kraft von Gebet, die wird mir da aber deutlich. Ich habe wirklich geguckt, ist das wahr? Ich konnte es erst nicht glauben. Echt stark.
Diese Universalie, also einfach zu wissen, wir können zusammen beten, wir können uns vertrauen, wir sind zumindest was das angeht, komplett einer Meinung, dass wir beten können. Was wir beten, wie wir beten, ist vielleicht nochmal unterschiedlich, aber dass wir beten können, sind wir alle einer Meinung. Und das ist schön. Das ist schön, das gilt weltweit. Und das fand ich wirklich, da muss ich sagen, Hut ab, das Christentum, da hat es was geschaffen. Nicht schlecht.
Gut, vielleicht könnte das genauso auch der Islam als verbinden.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, du hast recht. Genauso vielleicht. Ja. Also ist ja denkbar. Aber in meiner Welt oder in meiner Wahrnehmung habe ich in den letzten Jahren häufig gedacht, ach, diesen Zusammenhalt oder die Selbstverständlichkeit, Gott ins Leben zu lassen, im Islam begegnete mir das schon mal häufiger, auch im Straßenbild oder in der Öffentlichkeit, als beim Christlichen. Da hatte das manchmal so was Verschämteres.
Ja, stimmt.
Oder selbst, oder sagen wir mal, Fronleichnam, wenn es dann doch öffentlich wird, fast etwas, nicht Aggressives, aber etwas Forderndes, etwas Trotziges irgendwie. Nicht so leicht, sondern Leichtigkeit fehlte mir. Und ich entdecke, dass es wieder, dass das zunimmt, die Leichtigkeit. Die Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, ich bin Christ, ich folge Jesus Christus, ich bin in der Kirche oder ich habe einen Glauben. Vielleicht sogar, ich bin nicht in einer Kirche, aber ich glaube an Jesus Christus, die gibt es ja auch, die Menschen. Und da passiert was mir gefällt. Das ist ein Aspekt, der mir gefällt. Ja. Also
Meine These ist dazu, ich behaupte einfach, das hat auch mit der Zunahme an eine Zulauf bei Freikirchen zu tun. Ich glaube, Freikirchen gehen, was das Begriff und Communities, ich glaube, die gehen unverklemmter damit um. Die fördern das auch viel mehr, weil sie vielleicht auch charismatischere Führer haben, die dann eben da stehen und anders agieren und die dann auch immer wieder proklamieren, ey, wir müssen damit rausgehen, wir müssen damit auf die Straße gehen, ihr dürft euch ruhig trauen. Also das behaupte ich jetzt ganz steif und fest, dass das damit auch zu tun hat.
Da höre ich ein Plädoyer dafür, dass die etablierten Kirchen sich keinen Zacken aus der Krone brechen sollten und es auch tun, versuchen sollten.
Warum denn nicht? Genau. Aber ich habe das Gefühl, also mein Bauchgefühl, dass es da immer noch, wie du es beschreibst, so dieses leicht Verklemmte. Und Freikirchen haben das aufgebrochen, komplett. Und haben gesagt, nix da. Wir zeigen es sehr offen. Das ist eine internationale Extreme, das weißt du selbst. Das ist in den USA oder vielleicht auch in England. Habe ich von gehört, war ich nie dabei. Ne? Also das muss ich sagen, ich habe nur von gehört. Dennoch, wenn man jetzt die Trends, sich die Zahlen anguckt, wenn man die Zahlen anschaut, dann sieht man ja auch die Zuläufe in bestimmten, bei den Protestanten, aber eben nicht bei der EKD oder sonst was, sondern eben in solchen Freikirchen. Mhm. Und bei den Katholischen weiß ich es jetzt nicht, keine Ahnung. Und da hast du ja auch schon gesagt, das kommt ja auch ganz stark auf den Kulturkreis an, ne? Ob man jetzt in Rheinland-Kultur, in rheinländische Kultur, rheinische katholische Kultur feiert oder ob man da irgendwie in Rumänien ist, ist schon ein Unterschied.
Ist ein Unterschied. Und es ist ein Vorteil in der katholischen Welt, in dieser Weltkirche, weil also sowohl Rituale wie auch Haltungen demgegenüber unfassbar unterschiedlich ist. Also ob ich jetzt gerade zum Beispiel in der Karibik auf Curaçao, da wird's noch Anteile geben von alten Ritualen, die aus so einer indigenen Kultur kommen oder von tatsächlich die Sklaven, die aus Afrika verschleppt wurden, haben ihre eigenen Rituale und sagen wir mal Sakramentalien mitgebracht, die dann synkretistisch, also irgendwie eingegliedert wurden, also zusammengewürfelt wurden. Da steht heute katholisch dran. Und das, was wir ja vielleicht so mit so einem kleinen pietistischen Anteil, wo wir so neben den evangelischen Glaubensbrüdern groß wurden hier in Deutschland, wo es total formreduziert ist. Und also der Tanz als liturgisches Element ist in Afrika, ich war eine Weile in Ghana unterwegs, das ist da so präsent, dass da natürlich wieder getanzt, ja, in der Osternacht, ja. Das ist ein rauschendes Fest, die Liturgie ist ein rauschendes Fest, dagegen sind bei uns selbst Osternächte mit katholischem Protz, sage ich mal, nüchtern dagegen. Und ja, beides ist ja gleichermaßen katholisch. Ja,
ja, ja.
Das sowohl als auch, das ist gut katholisch, sagen wir.
Und da gibt es ja, du hattest jetzt am Anfang vom Vorgespräch gesagt, dass du irgendwas zum Thema rechtskatholisch mitbringen willst. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich überlege, das wird gut passen, weil weil genau das sind ja Strömungen gerade, weil jetzt, was du gesehen hast auf dem Fußballplatz, würde ich jetzt nicht als rechtskatholisch bezeichnen, sondern eher als offen christlich. Genau.
Große Freiheit. Christlich.
Ja. Richtig. Ja. Und dagegen gibt es ja auch andere Strömungen, die sagen würden, die vielleicht anders in eine andere Richtung gehen würden und das eben nicht tun würden, so auf dem Platz.
Ach, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich war auf einem Podium zusammen mit einer Professorin, bei der ich selber studiert habe, also sie unterrichtet Ethik, ist eine Theologin, die sich sehr um ethische Belange bemüht hat, also was kann aus der katholischen Theologie für ethische Sachverhalte beigetragen werden. Und es gibt ja Ethikkommissionen in allen möglichen Ebenen unserer Gesellschaft. Also oft die Bundesregierung wird beraten, da gibt es eine Ethikkommission, die Landesregierung haben das bis hin zu Krankenhäusern, wenn es dann um eine Triage, wenn gerungen wird, also wer kriegt jetzt die wenigen Ressourcen der Heilung zugesprochen. Ne? Da gibt es immer wieder ethische Fragestellungen und sie unterrichtet diesen Punkt und ist emeritiert, ist also Seniorprofessorin inzwischen, Marianne Heimbach-Steins, hat gesprochen und geforscht zum Thema Rechtskatholizismus und hat einen Befund, der mich beeindruckt hat. Also wir waren beide auf dem Podium. Ich habe aus der Praxis erzählt, was mir in Recklinghausen oder was mir in meiner Basisarbeit in den letzten Jahren begegnet ist, auch bezogen auf Influencer und TikToker. Und sie brachte es dann aus der wissenschaftlichen Perspektive und hatte den Unterbau als erste referiert. Und ihr Befund lautet, dass gerade das Katholische durch zum Beispiel die Sexualmoral, durch zum Beispiel die Hierarchie in dieser im Grunde absolutistischen Monarchie, in der wir uns verfasst haben, und auch im Hinblick auf den Umgang mit Frauen in der katholischen Kirche, dass das Katholische etwas anfällig ist für Fundamentalismen oder für Ismen allgemein. Und sie hat viel Aufwand gemacht, um klarzumachen, dass sie nicht gegen konservatives katholisches Glauben oder katholisches Leben spricht. Also die Unterscheidung zwischen gut konservativ oder konservatives Leben und so einem Rechtskatholizismus, einem Ismus, da hat sie sehr unterschieden und hat viel versucht, niemanden gegen den Kopf zu stoßen und hat gesagt, aber Achtung, aufpassen, wir haben in unserer, sagen wir mal, DNA, in unserer theologischen DNA, ein größeres Einfallstor für solche Ismen. Und dagegen oder da aufzupassen, da hat sie sehr für geworben. Was sie gemacht hat, sie hat Wahlprogramme der AfD, gerade jetzt aus Ostdeutschland, die vor der Landtagswahlen, die da kommen, sich sehr veröffentlicht haben. Sie hat die analysiert. Also wissenschaftlich, theologisch hat die analysiert und hat festgestellt, ja, da ist ein dezidierter Rechtskatholizismus zu finden, dahingehend, dass sie sagen, die katholischen Kirchen heute sind zu weit weichgespült. Wir wissen eigentlich besser, was das Echte ist. Und wir drehen lieber den Institutionen den Hahn zu und rufen auf, dass AfD-Wählerinnen und Wähler das eigene christliche Gepräge nach vorne stellen. Also ich habe einen Videoclip, wurde mir auf Instagram zugespielt von einem bayerischen AfD, ich glaube Abgeordneten tatsächlich, das ist echt hanebüchen. Also das ist fast so schlimm wie irgendwelche 20-jährigen Influencer, die Snippets aus der Bibel nehmen und die ohne Kontextualisierung in die Welt pusten und sagen, so ist es. Aber es ist eine solche Schwarz-Weiß-Malerei, dass es den Inhalt ins Gegenteil verkehrt. Und so ungefähr habe ich das auch da entdeckt. Und die Heimbach Steins, die Professorin, hat das bestätigt mit dem, was sie da referiert hat. Also es ist ein Themenfeld, das mich auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen beschäftigen wird. Auch hier auf der Burg als einer Jugendbildungsstätte. Dafür zu sorgen, dass da die Leichtigkeit und die Freude nach vorne gespielt wird und nicht die Gefahr größer wird, in so einem Ismus zu fallen.
Schwierig. Ja, kann ich komplett verstehen. Ich musste gerade, ich habe mir viele tausend Sachen gerade gedacht, als du es erzählt hast. Einerseits, dass zu Hitlers Zeiten ja auch dass die katholische Kirche ein unglaublicher Steigbügel war für die Nazi-Zeit. Also hat der Hitler es ja auch sehr geschickt gemacht, zu lobbyieren in der katholischen Kirche, um dadurch eben auch einen Nährboden zu schaffen, dann am Ende für das Dritte Reich. Das heißt, dass Kirche immer so ein Bestandteil war von, dass man da eben so einen versucht, so ein fundamentales Leute zu finden, die vielleicht dafür sogar etwas anfällig sind, wenn man es in bestimmte Kleider packt. Und das ärgert mich gerade ein bisschen, dass die AfD da ähnliche Strategien fährt. Das finde ich widerlich.
Ja, was ein bisschen widerlich ist für mein eigenes Empfinden und Priestersein, dass sie verflixt erfolgreich zu sein scheinen dann.
Das ist genau der Punkt.
Also das ist schon abgefahren. Und jetzt muss ich das aber sofort dazulegen, wir sprechen von Rechtskatholizismus, aber das ganze Christliche ist betroffen davon, ne? Also nicht nur die Katholischen, auch die Evangelischen, aber viel mehr, ja. Diejenigen, die sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich bin Christ, ich bin Christin. Ja. Also die frei floatend irgendwie auch in ihrem eigenen Leben mit dem Glauben durch die Weltgeschichte. Und wenn jetzt Politiker kommen und sagen, ja, ihr habt es genau richtig gemacht, ihr seid ausgetreten, die Institutionen, haben die sowieso schon verloren, uns und dann gegeben und mit einer Doppelmoral unterwegs und die brauchen wir gar nicht. Aber wir von der AfD, wir sagen, wie es richtig geht und wir, AfD, wir machen das jetzt. Also da wird das, was angeprangert wird, vielleicht so eine ungute Verbindung zwischen Kirche, zwischen Religion und Politik, das wird angeprangert und im Anprangern wird es viel, viel intensiver auf der Seite jetzt der AfD namentlich wiederhergestellt. Und das ist eine Perversion. Also die bringt mich auf die Barrikade.
Ja, das ist wirklich pervers. Ja, aber das Problem ist dabei, es ist bei Religion generell so. Ich meine, Religionen haben die schöne Eigenart, dass man, wenn man es mit einem gesunden Menschenverstand betrachtet, dass man die Chance hat, dadurch eben eine bestimmte metaphysische Ebene zu erreichen oder spirituell zu werden auf einer gewissen Art und damit eben was zu fühlen, was man so im Alltag mit seinen übrigen Sinnen gar nicht fühlen kann. Das heißt, man entwickelt noch so eine Sensibilität für eine zusätzliche Energiequelle. Das ist eine. Jetzt ist das andere so, dass Religion darüber funktioniert, dass du dadurch, dass es so diffizil ist und so unglaublich sensibel ist, dieses Gefühl zu entwickeln, dass du versuchst, mit einfachen Methoden die Leute in so ein Pseudo-Gefühl hineinzudrücken. Also sagen, das fühlt sich an wie, das ist so wie. Und dann versucht man mit sehr simplen Gleichungen das eben dahin zu führen, zu sagen, und das ist gemeint so. Und da kann es eben passieren, dass sobald jemand da irgendwie ein bisschen fehlgeleitet ist und von mir so eine narzisstische Ader hat, das komplett in die falsche Richtung lenkt. Und dann haben wir das Problem des Fundamentalismus. Und das ist natürlich bei Religion, dadurch, dass es nur um Emotionen geht am Ende, da ist natürlich Tür und Tor geöffnet. Da würde ich auch nicht mal die Religion für verantwortlich machen, sondern das ist ein Auswuchs des Menschseins. Das ist leider so.
Also es geht nicht nur um Gefühle, es ist auch Ratio. Also die will ich an. Gut, an der Stelle, da scheiden wir uns ja. Also es ist auch Ratio, es ist auch vernunftgemäß. Es ist vernunftgemäß zu glauben, dass es Gott gibt und dass der mit mir etwas will.
Also das meinst du jetzt?
Zu mir anspricht und das ist nicht nur irgendwie Gefühle.
Nee, ich meine, es ist die Quacksalber. Also ich meine, es sind diejenigen, die Leute lenken wollen. Ne? Die bekleiden es in ein Pseudo-Ratio. Adressieren eigentlich nur Gefühle und versuchen den Leuten eine Sehnsucht zu geben. Und das ist natürlich bei Religion sehr leicht zu machen. Also wenn du gut kommunizieren kannst und das gelernt hast, dann kannst du das natürlich mit religiösen Mitteln unfassbar leicht.
Und das ist eben also die Möglichkeit des Geistes. Genau. Also wir sprechen davon, ne? Der Geist, ja, der Begriff, der gerade seit 2-3 Jahren da nach vorne kommt, ist der geistliche Missbrauch.
Ne? Richtig.
Der geistliche
Missbrauch. Das ist super. Das ist leider leicht. Und das ist das Gefährliche daran. Ja.
Für Charismaten und Menschenfischer.
Je simpler sich Religion anhört, je simpler man glaubt, dass, also ich bin schon immer skeptisch, wenn jemand mir ganz simpel erklärt, was Religion bedeutet und versucht mir da schon sehr schnell einen Weg aufzuzeigen, wäre ich schon sehr, sehr skeptisch. Und wenn ich da mit einem Reel oder 2 Reels das Gefühl habe, ich hätte die Wahrheit gefunden, dann wäre ich extrem skeptisch. Ja. Das heißt, also es, das funktioniert halt einfach nicht.
Und ich glaube, wenn da Leute schwarz-weiß malen, ne, sagen, so und so. Und dagegen ist dieser Clip mit den betenden Fußballspielern gestern, der mich so in die Neugierde, bringt, wo ich denke, was wurde da gesprochen oder was, also wenn es so lockt, dann ist es unfassbar, dann finde ich das unfassbar geil. Also sehr positiv kann ich das bewerten, weil mich das selber auf so eine Spur bringt und in so ein Interesse. In so eine Neugier.
Weil es kulturell verbindet und nicht divided. Also ich meine, die kommen ja zusammen, die sind ja nicht getrennt voneinander, sondern die bilden ja einen Kreis zusammen. Feind, also nicht Feind, Freund, sondern Gegner auf dem Spielfeld, sind zusammen und beten zusammen. Das ist ja das
also Frohbotschaft von all dem, was alle draußen. Frohbotschaft für alle. Also das ist ja immer die, das ist der Lackmustest. Ist es eine Frohbotschaft für möglichst alle? Also für alle. Mich und
für alle.
Also ist es... Ja. Eine frohe Botschaft. Das ist der Anspruch.
Grenze ich irgendjemand bisschen, aus? Kann schon nicht religiös sein.
Ich habe vorhin gesagt, ich schlafe noch nicht so gut die letzten Tage hier. Und das hat aber jetzt einen Vorteil gebracht. Ich habe mir jetzt Stift und Papier neben das Bett gelegt und habe mir inzwischen ein paar Notizen gemacht von Dingen, die ich machen will hier auf der Burg in Gemen. Und jetzt kann ich ja kurz einen Werbeblock einschieben.
Ja, ja. Klar, da sind Sie mal da.
Es waren bisher waren es nur so Nachtgedanken, aber die werde ich irgendwie verwandeln in etwas. Und wenn jetzt hier Jugendliche oder junge Erwachsene, also es ist ja hier eine Jugendburg, ja, also Jugendliche und junge Erwachsene, wenn da jetzt jemand zuhört in den nächsten Monaten, ich habe Folgendes vor, 3 Dinge habe ich mir schon notiert. Das erste ist dieses mit der frohen Botschaft. Also ich entdecke Jugendliche oder junge Leute, die wieder die Bibel in die Hand nehmen oder über Lesepläne von Bibel-Apps sich die Bibel als Push-Up-Nachricht geben lassen. Und für diese Zielgruppe denke ich mir, es wäre doch schön, mal so ein Wochenende, mal so 2 Nächte, Freitag bis Sonntag, zusammenzukommen mit Leuten, die auch Interesse haben, danach zu fahnden, was so Nachfolge Jesu als frohe Botschaft für das eigene Leben bietet. Frohbotschaft für das eigene Leben. Das ist der Lackmustest. Das muss das Christliche, die Bibel, die Botschaft Jesu muss dem eigenen Leben Mehrwert geben. Das behaupte ich aus tiefstem Herzen, behaupte ich das, stehe da und sage das, dass das so ist. Und wenn Leute Lust haben, das nochmal zu erforschen mit biblischen Grundlagen, da will ich ein Wochenende irgendwie erfinden. Und wer Lust hat, da mitzutun, der kann mich gerne anschreiben. Ich werde da jetzt in den nächsten Wochen in so eine Erfindungsphase gehen. Das ist das eine. Das zweite, ich entdecke doch, dass Menschen gerade mit diesem soll ich verweigern oder zur Bundeswehr gehen? Also, ne, zumindest die Männer müssen sich verhalten dazu von Gen Z. Und darunter liegt das Thema der Entscheidung. Also wie treffe ich Entscheidung? Mache ich dieses oder mache ich jenes? Ich muss mich entscheiden, ich bin aufgefordert, ich muss mich verhalten. Wie verhalte ich mich? Ja. Das ist auch ethisch. Das ist eine ethische Frage. Und es gibt eine Methode, die ich anbieten kann, weil ich ja Lehrer bin für so Unterscheidungsprozesse als geistiger Begleiter, nach Ignatius von Loyola, die Unterscheidung der Geister. Und da kann ich was anbieten. Wie treffe ich eigentlich konsistente Entscheidungen für mein Leben? Da will ich ihr was anbieten. Kann auch ein Wochenende sein.
Das habe ich sehr schön, weil das witzigerweise hatte ich letzte Woche erst das Gespräch dazu mit jemandem, dass ich ihm gesagt habe, weil es mir irgendwann mehr und mehr aufgefallen ist, das Leben besteht aus Entscheidungen. Ohne Entscheidung ist Leben nicht möglich. Also ich könnte gar nicht existieren, wenn ich nicht Entscheidungen treffen könnte.
Genau, und es gibt so Mikroentscheidungen und es gibt Mikro- und existenzielle Entscheidungen.
Aber du hangelst immer von, da ist was Neues und ich entscheide. Da ist was Neues und ich entscheide. Ja,
das geht morgens nicht, los mit welche Hose ziehe ich an. Also
ohne Entscheidung kannst du nicht leben.
Ja. Und da steckt Scheidung drin und manchmal wirklich auch die Absage an vielleicht auch gute Optionen. Ja. Also manchmal muss ich mich entscheiden zwischen dem Guten und dem Besseren. Ne? Ja. Und dann tut das auch weh, mich von dem Guten lossagen zu müssen. So, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich bin Lehrer der Stille als Exerzitienbegleiter. Und wer sagt das nicht Jugendliche? Also das Fokus. Es gibt Jugendliche, die meditieren. Und die nehmen so dieses Fokussieren sehr wichtig in ihrem Alltag. Und das gibt's auch christlich. Das gibt's auch religiös. Ne? Fokus halten.
Stark.
Fokus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwie ein Wochenende mal anbiete zum Thema Fokus und Gebet. Ein Wochenende in der Nähe Gottes. Da wird mit Stille gearbeitet und irgendwie.
Was ich auch noch extrem wichtig finden würde, also was aber auch dazu zum Fokus und allen Themen sehr gut komplementär passt. Ich finde es unfassbar wichtig, dass man verstehen lernt. Und ich glaube, das ist wirklich nicht simpel. Gerade bei dir, bei der Flut an Informationen, die wir kriegen und an Reizen. Dass es nicht prüde ist, zu wissen, dass es im Leben wirklich erst einmal darauf ankommt, mit froh nach vorne zu schauen, in die Zukunft zu schauen, nicht in die Vergangenheit, Angst vor Zukunft zu haben und deswegen persönlich in die Vergangenheit zu gucken, sondern in die Zukunft zu schauen, sich mit der Zukunft zu umarmen und zu vertrauen, dass man, wenn man sich selber richtig einstellt, das, was man tut, nur gut werden kann. Und das hat, wenn du gut werden kann, heißt nicht, dass man nicht krank werden kann, dass es nicht was passieren kann. Das hat damit nichts zu tun. Aber die Fragestellung am Ende muss doch immer sein, das, was dann passiert ist, wenn du gegen die Wand läufst, wenn da was passiert ist, kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich wusste es nicht besser, ich hab das getan, weil ich es getan habe und ich habe es nicht einfach so gemacht, sondern es ist passiert, aber ich bin mit mir im Reinen. Dieses mit sich im Reinen sein können, bei Dingen, auch mit Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat und gemacht hat, die bestimmt auch mal falsch sein können und auch mal fatal, das kann gut sein, aber wenn man für sich sagt, ey, der Mensch, der das damals entschieden hat, war nicht mehr wissend und besser, als er war. Wenn man damit ehrlich mit sich selber rangeht und das fernab von dem ganzen Realität und von Handys und von Instagram und TikTok und was auch immer, sondern nur für sich und mit sich, dann hat man erst, das hat auch was mit Fokus zu tun. Ich glaube, dann hat man wirklich ein glückliches Leben. Dieses beruhigende Wissen, die Entscheidung war jetzt die Entscheidung, aber die war okay. Es war wirklich okay, es war in Ordnung. Ich konnte es nicht besser.
Ja, ich konnte es nicht besser, da schwingt noch was mit. Und zwar dieses, heute würde ich sagen, das war doof, aber damals konnte ich es nicht besser entscheiden. Das ist die Frage, das ist das Themenfeld zwischen Verantwortung und Schuld. Ja,
richtig.
Also manchmal bleibe ich Menschen was schuldig. Ich habe eine Verantwortung getroffen und rückblickend war die vielleicht nicht optimal, aber damals getroffen
und
war sie die
jetzt
richtige.
Jetzt kommt der Punkt, da gibt es eine ganz klare Richtlinie. Du fühlst das immer. Es gibt da, auch wenn du eine Ausrede hast, wenn du dumm verhalten hast, oder war ich früher dumm, du fühlst dann in dem Moment, ob du dumm warst, ob es richtig gemacht hast oder ob du jetzt gerade eine Ausrede suchst. Du fühlst es sowieso. Was du anderen erzählst, ist überhaupt komplett irrelevant. Du kannst jedem alles erzählen. Was erzählst du denn dir selbst? Und wenn du dann in dir ein Störgefühl fühlst, dann war die Entscheidung dämlich und dann warst du dämlich. Wenn du in dir aber kein Störgefühl fühlst, dann kannst du offen sagen, ich habe Mist gebaut.
Ist ein bisschen witzig, du spielst da schon einen Kernpunkt katholischer Theologie an, und zwar Versöhnung. Ja, also das ist das große Besteck, ne? Bis hin zum Beichtsakrament. Das führt jetzt heute in dieser Podcast-Folge zu weit, aber witzig, genau, dass du
sagst. Aber das große Besteck ist ein ganz kleines Gefühl. Das große Besteck ist eigentlich ein Mini-Gefühl. Und das ist da. Und wenn man dafür Sensibilität entwickelt, dann hat man einen guten Kompass im Leben.
Also ich mache einen Aufruf, wenn hier Zielgruppe gerade zuhört, uns irgendwann anhört und eine gute Idee hat. Wenn du eine gute Idee hast, melde dich. Ich bin bereit. Ich habe hier den Job, was zu erfinden auf der Burg und viele Ressourcen. Herzlich willkommen.
Melde dich.
Ja, melde dich.
Glaubsenker.de, ich glaube, da gibt es ein Kontaktformular. Im Notfall kann man da auch drauf.
Ja, sonst also Instagram geht. Insta geht auch.
Jan, war eine schöne Folge mit dir. Gut geplaudert.
Auf ein neues.
Auf ein neues. Freue ich auf nächste Mal.
Tschüss. Ciao. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.